Was Digitalisierung bringt, ist, dass es viel schneller geht, um sich zu vernetzen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zum Podcast Digitals Zürich. Zum Thema digitale Gemeinsversammlung, Realität oder Utopie. Wie gefestigt sind unsere demokratischen Werte in den Zeiten der Pandemie? Ich bin der Moritz Zumbiel.
Und ich bin der Marc Bodmer. Wir nehmen die Sendung am 11. Dezember auf und es bewegt sich momentan sehr viel. Es ist also möglich, dass bis zu der Veröffentlichung im Januar 2021 sich auf der politischen, aber eben auch auf der coronatechnischen Ebene ein paar Sachen verändert haben. Wir bitten Sie diesbezüglich um Verständnis und auch jetzt im Gespräch, nachfolgenden Gespräch, ist die Tonqualität nicht so optimal, wie sie könnte sein. Auch das ist leider nicht zu vermeiden gewesen. Heute zu Gast bei uns ist Corinna Gredig, Nationalrätin und Co-Präsidentin GLP vom Kanton Zürich.
Es freut uns sehr, dass Sie Zeit haben, Frau Gredig, mit uns über das Thema digitale Gemeinsversammlung, Realität oder Utopie, wie gefestigt sind unsere demokratischen Werte in Zeiten der Pandemie zu reden.
Sie haben die Geschäftsprüfungskommission ins Leben gerufen, um das Vorgehen vom Bundesrat während der ersten Monate der Pandemie zu beleuchten. Hat der Bundesrat verpasst, die heutigen Mittel der Digitalisierung optimal einzusetzen?
Bei der Geschäftsprüfungskommission ist ja im Rat die Kommission, die überprüfen tut, ob der Staat zweckmässig seine Aufgaben wahrnimmt. Und das ist sicher so, oder gerade nach so einer Krise muss man schauen, was ist gut gelaufen und was ist nicht gut gelaufen. Und was die Geschäftsprüfungskommission jetzt gemacht hat, ist eine sogenannte Inspektion eröffnet, um diese Aspekte eben auch anzuschauen. Und dort geht es natürlich auch unter anderem um Digitalisierung in der Krise, was gut funktioniert und was hat nicht so gut funktioniert. Wieso, sagen wir mal, in so einem Stresstest zeigt sich umso mehr, was eben bis jetzt gemacht worden ist und was nicht. Wir kennen ja all die Geschichte vom BAG als Beispiel, oder, wo immer noch Fax geschickt worden sind mit den Fallzahlen. Und da ist sicher so, dass jetzt klar ist, nach dieser Krise müssen wir diese Schwachstellen angehen.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht als Nationalrätin in den letzten Monaten? Hat sich schon etwas geändert im Hinblick auf das, was Sie gerade angesprochen haben?
Wir haben alle, wie wahrscheinlich der grosse Teil der Schweizer Bevölkerung, gelernt, mit digitalen Tools, mit digitalen Kommunikationstools umzugehen. Und das ist vorher eine viel grössere Hemmschwelle gewesen. Wir haben schlicht und einfach müssen. Jetzt als Kantonalpräsidentin habe ich nicht mehr die Option gehabt, um physisch eine Versammlung mit 200 Leuten durchzuführen. Es ist einfach klar gewesen, dass wir entweder mit absagen oder wir machen das Ganze digital. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage im März, oder? Man hat gar keine andere Optionen gehabt. Und dann ist es vielen so gegangen, oder? Man ist ein bisschen ins kalte Wasser geworfen worden. Man hat da die verschiedenen Tools ausprobiert. Und am Schluss, muss man sagen, da haben wir als Gesellschaft jetzt wirklich einen Gump gemacht und gelernt, dass es eben auch digital geht.
Sie haben ja schon Ihre Masterarbeit damals zum Thema digitale Demokratie geschrieben. Wie muss man sich das digitale Rückgrat denn von einer Schweizer Demokratie vorstellen?
In der Demokratie geht es ja unter anderem auch um Teilhabe an der Demokratie und am öffentlichen Diskurs. Miteinander zusammen diskutieren, Debatten haben, auch streiten, einen Interessensausgleich machen und dann nachher eine Lösung zu finden. Jetzt ist es so, dass Digitalisierung kann mehr Teilhabe ermöglichen. Es kann sein, dass durch die digitalen Mittel wieder mehr Leute an der Demokratie teilnehmen können. Ich denke da an Leute, die das gesundheitliche Problem nicht an eine Gemeindeversammlung gehen können. Denken aber auch an Leute, die wegen Betreuungsarbeit nicht an eine Gemeindeversammlung gehen können, zum Beispiel. Das sind Leute, Bevölkerungsgruppen, die neu wieder teilhaben können. Und das haben wir auch gemerkt als Parteien. Parteien sind ja jetzt, haben einen rechten Digitalisierungsschub gemacht, dass wieder Leute teilgenommen haben, die man vorher nicht mehr so gesehen hat an diesen physischen Veranstaltungen. Also das ist ein grosser und wichtiger Teil, dass man mehr Leute wieder kann dazu bringen oder auch die Möglichkeit geben, zum Partizipieren. Und der zweite Punkt ist, was Digitalisierung bringt, ist, dass es viel schneller geht, um sich zu vernetzen. Es hat es noch nie gegeben in der Geschichte der Menschheit, dass man mit einem Tweet sofort hätte können den Bundeskanzler antexten oder einen Bundesrat oder sonst einen nationalen Parlamentarier. Dann hätte er vielleicht einen Brief geschrieben und dann hätte man als Einzelperson vielleicht dann einmal ein paar Wochen später eine Antwort bekommen. Jetzt ist das möglich. Also die Hierarchien, die sind eigentlich so ein bisschen über den Haufen geworfen worden. Es ist möglich, als einzelne Person sehr viel zu bewegen. Das führt dazu, dass dem Intermediärfunktion, die Funktion zwischen dem einzelnen Bürger und, sagen wir jetzt mal, dem Interessensausgleich dann im Parlament, die Intermediärfunktion haben bis jetzt Parteien wahrgenommen. Oder auch je nachdem dann Informationsaustausch die Medien. Und jetzt ist es wie möglich, dass eigentlich viel mehr, viel schneller sich dann auch einbringen. Und das führt zu einer klaren Machtverschiebung. Es hat neue Players geben und es wird auch so sein, dass es schneller neue gibt, aber auch wieder Players verschwinden. Also es ist einfacher geworden, sich zu vernetzen, aber man merkt auch so ein bisschen, dann, die Leute bleiben dann nicht vielleicht 10 Jahre dann dabei, sondern dann ist das Interesse, dann hat sich das vielleicht erledigt oder man hat es dann einbringen und dann ziehen sie wirklich weiter. Also das sind zwei, jetzt sage ich jetzt mal, Auswirkungen von der Digitalisierung auf die Demokratie.
Sie haben gesagt, es hat neue Players auf dem Markt gegeben. Können Sie das Beispiel sagen?
Ja, zum Beispiel jetzt gerade heute Morgen habe ich mit einer Bewegung, die vor allem im Kanton Bern und in der Romandie tätig ist, Kontakt gehabt. Das ist eine Bürgerbewegung und die tut sich einsetzen für Lehrlinge, die aufgrund von einem negativen Asylentscheid müssen ihre Lehre abbrechen. Das ist entstanden, die Bürgerbewegung, vor allem aus der Empörung heraus von diesen Lehrmeistern, die sich gesagt haben, es kann doch nicht sein, jetzt haben wir die Lehrlinge bei uns im Betrieb, haben sie vielleicht schon 2 Jahre drinnen und dann haben sie angefangen auszubilden, die sind wertvolle Arbeitskräfte und dann tun wir sie einfach rausreissen aus dem System raus, weil sie einen negativen Asylentscheid haben. Die können nicht einmal mit Lehr fertig machen, was niemandem etwas bringt, weder dem Betrieb, noch dieser Person, noch der Gesellschaft, der Schweiz als Ganzes. Und das war eine Bürgerbewegung, wo sich die zusammengeschlossen haben und eine Petition geschrieben haben an das Parlament. Und wir haben das in der Staatspolitischen Kommission aufgenommen und jetzt daraus eine Motion gemacht, die mehrheitsfähig ist und die wir jetzt nächste Woche im Nationalrat werden behandeln.
So eine Krise wäre ja eigentlich ein Idealfall für Digitalisierung, weil sozusagen jetzt alle merken, oder wie dringend das ist. Und jetzt könnten wir ja so richtig Gas geben, wie so neue Sachen einführen. Was machen wir als erstes? E-Voting oder E-Collecting? Wie sehen Sie das?
Also bei E-Voting bin ich sehr skeptisch. Grund dafür ist, dass Vertrauen so ein bisschen die grösste Währung ist von einer Demokratie oder von einem Staat. Vertrauen in die Institutionen und Vertrauen auch, dass das Resultat stimmt. Oder wir sehen es jetzt so ein bisschen auch, was in den USA passiert. Oder das Misstrauen kann sehr schnell geschürt werden. Und umso wichtiger ist es, dass wir da einfach die absolut sicherste Lösung wählen, wenn es ums Auszählen der Stimmen geht. Jetzt habe ich das selber auch gemerkt, oder? Bei der Partei. Als Beispiel, wir haben eine Abstimmung gemacht via Zoom, wo die Leute ja eigentlich nicht sehen, ob das jetzt stimmt, das Resultat. Aber es gibt hinten dran, also man kann das theoretisch schon einschauen, oder? Bei Zoom gibt es ja die Möglichkeit, es ist schon aufgeschrieben und alles, aber es hat tatsächlich sind 2 Leute nachher auf mich zugekommen und haben gefragt, ob das jetzt wirklich so stimmt, das Resultat. Haben das in Zweifel gezogen. Ich habe das aber noch nie an einer analogen Parteiversammlung gehabt, dass jemand auf mich zugekommen ist und gesagt hat, ja, aber das stimmt doch nicht, oder? Und so. Das ist also wirklich ein Unterschied, den ich jetzt sehr spannend gefunden habe, dass dass die Überprüfbarkeit im Digitalen, wie das Vertrauen der Leute noch nicht gleich ist, wie beim analogen Auszählen. Und das ist auch verständlich, weil an einer Parteiversammlung sehe ich ja, wer das die Hand hebt und wer nicht. Aber beim Digitalen sehe ich schlussendlich, muss ich dann nachher, kann ich schon das digitale Protokoll quasi von Zoom lesen. Daraus heraus sehe ich es auch. Aber das ist dann bei 200 Leuten natürlich ein Zahlensalat, den dann nicht jeder versteht. Und das Hand aufheben oder nicht, das ist einfach für die Leute klarer. Und das hat mir einfach gezeigt, die Situation dort, dass es auch das, eben das Vertrauen sehr wichtig ist und dass man da ganz fest aufpassen muss. Zudem kommt halt einfach beim E-Voting noch dazu, dass es ja anonym sein muss. Ich muss können teilnehmen an dieser Abstimmung, ohne dass jemand anders herausfinden kann, wie ich gestimmt habe. Das ist das Stimmgeheimnis, das zählt in unserem Land. Und dass man das kann sicherstellen kann, das wird von diversen Expertinnen und Experten in Zweifel gezogen. Von dem her ganz klar, zuerst E-Collecting und nicht E-Voting. Beim E-Collecting geht es darum, dass man ein Anliegen quasi in die Arena reinwirft, damit das diskutiert wird. Und man hat dann nachher noch Sicherheitsmechanismen eingebaut, also dann wie eine Abstimmung. Oder es, also wenn dort mal etwas passieren sollte, dann ist es wie nicht so schlimm wie beim E-Voting, wo dann etwas sakrosankt ist. Es steht da fest und ist dann in der Verfassung drin.
Ja, es ist gerade eine gute Überleitung. Eben das Sammeln von Unterschriften ist wahrscheinlich jetzt sehr, sehr schwierig, oder? Also die Leute bleiben auf Distanz, mögen nicht anhalten, man kann nicht ins Gespräch kommen. Es stockt sehr stark. Was bedeutet das jetzt für unseren politischen Prozess, wenn plötzlich keine Initiativen oder fast keine Initiativen und Referenden mehr gesammelt werden können?
Das ist so, es ist stark erschwert, oder? Wir sehen das auch so ein bisschen am Markt für Unterschriftensammlerinnen und Sammler, wo, da gibt's einen Markt, also, es sind nur wenige Leute, die das professionell machen. Und dort zahlt man in dem Sinn pro Unterschrift. Das ist die Währung dort. Und dort sieht man, dass das etwa doppelt so teuer ist, wie noch vor einem Jahr. Also, es ist sehr viel schwieriger geworden. Das ist ja klar, oder? Wenn man auf der Straße ist, dann wird man ja nicht, und Angst vor dem Virus hat, wird man nicht noch angesprochen werden und irgendeinen Schreiber anlangen, der vielleicht schon jemand vorher angelangt hat. Selbst wenn man ihn desinfiziert hat, ist dann vielleicht ein bisschen, wird man das nicht unbedingt. Und dann sieht man auch nicht, dass einem wirklich jemand anspricht, wenn die Person ja hinter einer Maske versteckt ist, oder? Also, das ist wie so ein bisschen schwierig. Jetzt aber gibt es ja auch dort auch wieder andere Möglichkeiten, um die Unterschrift zu sammeln. Man kann nämlich die Anliegen auch die Heime anschauen, die einem gefallen, ausdrucken und dann einschicken. Das ist also die Alternative. Und WeCollect ist jetzt beispielsweise auch umgestiegen und die schicken jetzt die Bögen heim, auch weil viele Leute die heim gar keinen Drucker mehr haben. Die Frage ist jetzt, oder können wir mehr auf die Möglichkeit hinweisen und das einfacher machen? Oder muss man ganz sagen, wir bringen da quasi Demokratie zum Stillstand bringen und machen einen Fristenstillstand, so wie wir das im Frühling gehabt haben. Ein Fristenstillstand ist für mich, und das ist das gar keine Option gewesen, die ich mir hätte vorstellen können. Man muss sich da Folgendes überlegen. Wenn wir einen Fristenstillstand haben, heisst das theoretisch, dass gar kein Gesetz mehr kann neu in Kraft treten kann. Man kann ja ein Referendum gegen jedes Gesetz, das geändert wird, ergreifen. Ergo würde das bedeuten, dass die Demokratie, oder mindestens die Legislative, de facto lahmgelegt wäre für die Zeit des Fristenstillstands. Das ist das eine. Das andere ist, wir haben es jetzt gerade gesehen beim Covid-Gesetz, das tritt ja nächstes Jahr schon wieder außer Kraft. Und dort sind Leute im Land am Sammeln, intensivst am Sammeln gegen das Covid-Gesetz. Und da müssen wir möglichst bald dann darüber abstimmen können. Sonst macht es wirklich keinen Sinn mehr, wenn das Gesetz so oder so Ende 2021 schon wieder außer Kraft tritt. Und für die Leute wäre es ein riesiger Affront, wenn wir jetzt einen Fristenstillstand machen. Das würde dann eigentlich heissen, sie haben umsonst gesammelt. Weil am 31.12.2021 müssen wir nicht mehr über das abstimmen. Dann ist nämlich das Covid-Gesetz so oder so schon wieder außer Kraft. Und wir sehen es jetzt auch, oder? Also, gestern habe ich gerade die Meldung gelesen, dass das Covid-Gesetz, das Komitee, dass die nötigen Unterschriften zusammenbringen. Und ich habe auch gehört seitens SVP, dass sie genügend Unterschriften gesammelt haben für gegen das CO2-Gesetz. Also, es ist durchaus möglich, um noch Unterschriften zu sammeln. Es ist ein bisschen schwieriger als auch schon, aber es ist möglich.
Das ist eigentlich noch interessant, oder? Also für die Bewältigung von der Krise scheint es jetzt trotzdem zu gehen, der politische Prozess in der Krise scheint trotzdem zu gehen, aber die längerfristigen Sachen, da, also Themen, die nicht direkt mit der Pandemie zu tun haben, die haben es einfach schwieriger, oder dort hat es wie etwas wie einen Stillstand gegeben, habe ich das richtig verstanden? Also es gibt wie eine Verschiebung, wie eine leere Zeit, wo es eigentlich nur um die Krise geht und sonst ist nichts mehr passiert, oder ist das eine falsche Wahrnehmung?
Einige Anliegen haben jetzt einfach, also vor allem Volksinitiativen, die haben wollen starten, von denen habe ich gehört, dass sie die Lancierung von ihrer Initiative verschieben, dann mit 21. Das habe ich einfach gehört, oder? Aber das ist jetzt nun mal so, oder? Also wir sind Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und es ist auch verständlich, dass jetzt auch viele halt auch andere Prioritäten haben und dass wir jetzt die Krise zuerst mit bewältigen. Von dem her, wenn das jetzt nicht jahrelang geht, dann sehe ich jetzt da weniger ein Problem. Oder? Und wir haben weiterhin das Petitionsrecht, das haben wir. Jede Petition, die eingereicht wird, wird von der Bundesversammlung behandelt. Also jede. Auch eine Einzelperson allein etwas einreicht. Von dem her muss ich sagen, es ist nicht so, dass alles außer Kraft ist, ganz und gar nicht. Es ist einfach so, dass gewisse Initiativkomitees beschlossen haben, um mit ihrer Initiative noch abwarten, bis im nächsten Sommer das zu passieren.
Sie haben vorhin darauf hingewiesen, dass die digitalen Mittel die Möglichkeit bieten, eben zum Beispiel Leute an einer Gemeindeversammlung teilnehmen zu lassen, wo eben, sei es aus medizinischen Gründen nicht in der Lage sind oder aus anderen Gründen nicht können einfach zu dem Zeitpunkt weg von zu Hause. Also wie müsste man sich das vorstellen, so eine Gemeindeversammlung? Wäre das eine Art eine Hybridlösung, also wo es einerseits wie einen Bildschirm gibt oder ein grosses Screen, wo die Leute sich dann können quasi einwählen drauf? Oder wie sieht das aus Ihrer Meinung etwa konkret aus?
Ja, bei den Hybridlösungen, oder? Das haben wir ja schon auch alle gesehen. Das ist nicht so ganz einfach, oder? Also, entweder macht man eine Sitzung analog oder dann komplett digital. Die Hybridlösungen selber, die sind schwierig, weil wenn man dann da im Kreis sitzt und diskutiert, vergisst man eben dann doch, dass ja noch einer auf dem Bildschirm dann zugeschaltet. Das ist vielleicht so ein bisschen zu den Hybridlösungen als solches. Jetzt, was grundsätzlich, wenn man eine Gemeindeversammlung oder eine Parteiversammlung neu digital macht, dann muss man einfach bedenken, dass die Zusammensetzung der Personen ist eine andere. Es werden nicht mehr die gleichen Leute teilen, es wird da eine andere Zusammensetzung geben. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, oder im Gegenteil. Die Frage ist dort, ob alle teilnehmen können. Oder verstehen alle, wie dass man jetzt das Tool dann einschaltet, sich einloggt, sich zu Wort meldet. Das ist eine grosse Frage. Es ist sicher so, dass die Schweiz zu den Ländern gehört, wo die Internetanschlussquote von den Privathaushalten im Allgemeinen zu der Spitzengruppe gehört. Das ist sicher so, aber man muss ja dann auch noch die Tools verstehen, wie man die bedient, oder? Und wie man sich zu Wort melden tut. Und dann wissen wir es alle, dann funktioniert wieder etwas nicht und man hat keinen Akku mehr und das Mikrofon tut nicht, dann schaut man das schon wieder an, oder? Also das ist etwas, wo antizipieren, dass wir jetzt noch nicht seit 30 Jahren das üben, oder? Und für viele Leute, jetzt gerade von der älteren Generation, das erste Mal war, ist, dass sie ein iPad bedient haben und damit gehypt, mit Enkel geredet haben. Also das ist wie so ein etwas, wo man so ein bisschen muss bestehen. Die Leute, ich habe das so jetzt auch so ein als Erfahrung mitgenommen. Die Leute werden richtig verrückt, wenn sie nicht teilen können, aber teilen hätten wollen. Das verstehe ich, oder? Also das, wenn man sich einbringen und eine Meinung hat, eine Haltung ist, und sich auch gewöhnt, dass man gehen kann, wenn er als Gemeinschaft oder Parteiversammlung und dort kann die Hand strecken und dann sagen. Und wenn man das nicht kann, weil irgendwie digital etwas nicht funktioniert, dann ist das für die betroffene Person sehr schwierig. Das ist das eine, was zu bedenken ist. Das andere, und das ist etwas, wo ich einfach ein grosses Fragezeichen habe. Das ist der ganze, man nennt den Politikwissenschaft, nennt man den Deliberationsprozess. Das ist der Prozess vor der Abstimmung, wo wir miteinander diskutieren, wo wir noch eine Meinung sich bildet und die Meinung, die ändert sich. Das ist nicht so, dass bei den meisten Leuten, wenn man diskutiert hat, die Meinung die gleiche ist wie vor der Diskussion. Das sieht man immer wieder, wenn man bei Volksinitiativen Umfragen macht. Die allererste Umfrage vor einer Abstimmung, die etwa 2-3 Monate vor der Abstimmung, dann zeigt sich immer, dass viel mehr Leute dieser Initiative zustimmen, weder dass dann, ein paar Monate später, tatsächlich zustimmen an der Urne. Ein Grund ist, dass vieles, was man das erste Mal hört, eigentlich noch gut tut, noch plausibel tut. Und dann, wenn man ein bisschen genauer anschaut, vielleicht auch diskutiert mit anderen Leuten, merkt, es ist zwar eine gute Idee, aber die Umsetzung, das funktioniert. Oder auch umgekehrt, oder? Etwas, wo man skeptisch ist und dann können einem die Leute überzeugen, dass das braucht. Und dann tut man dann nachher dann doch der Initiative zustimmen. Und das ist etwas, der Prozess, wo man seine Meinung bildet, diskutiert, der ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und wenn der nicht mehr stattfindet, weil man dann einfach statt an der Gemeindeversammlung allen 3 Stunden zulassen, sich nur einloggt zum Zeitpunkt der Abstimmung und vorher einfach noch 2 Stunden Fernsehen schauen tut, dann fehlt wie der Prozess von der Meinungsbildung. Und das ist etwas, was ich auch gesehen habe, dass das Leute machen. Und ich muss ja auch selber sagen, bei mir, ich auch, wenn es eine ganz langweilige Sitzung war, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich doch oft nebenzu noch irgendetwas anderes gemacht, gar nicht zugelassen. Und das macht mir weniger, das getraut man sich nie nicht, wenn man selber an der Gemeindeversammlung physisch vor Ort ist und dort sind. Dann kannst du nicht nebenzu noch Fernsehen schauen. Machst du nicht, oder? Also, da hat es wie soziale Filter drin, sagen wir es mal so, die wie daheim nicht funktionieren.
Also Low-Tech schlägt High-Tech immer noch in vielen Bereichen von der politischen Meinungsbildung, in dem Fall ganz klar. Jetzt, wenn man gleich gesagt, wir haben einzelne Sachen, die man mit der Digitalisierung sicher verbessern könnte, Partizipation, was muss sich ändern auf der politischen Ebene in Bern, also auf der Bundesebene, damit das möglich ist?
Was wir sicher werden anschauen, ist jetzt die Sache mit dem E-Collecting. Ich bin nicht dafür, dass man einfach 1 zu 1 das kann ersetzen, das nicht. Aber was ich mir vorstellen kann, dass man zum Beispiel einen gewissen Anteil der Unterschriften neu mit digitalen Unterschriften ergänzen. Einfach, dass wir auch mal ausprobieren können, wie denn das funktioniert. Weil, was ja schon ist, oder? Also, sobald man ein digitales Instrument benutzt, kannst du die Leute viel schneller zu tieferen Kosten erreichen. Du kannst auch viel mehr Leute zuholen. Das ist auch sehr etwas Positives. Aber eben auch gerade wieder im demokratischen Prozess müssen wir schon schauen, dass wir dann nicht nur Empörungspolitik anfangen zu machen oder eine emotionale Politik. Ein Beispiel. Vor etwa 2-3 Jahren hat es auf Facebook eine Gruppe gegeben, 140 auf der Autobahn. Also, wo das Limit auf der Autobahn hat neu, weil ein Tempolimit von 120 auf 140 aufgetan. Die Facebook-Gruppe hat innerhalb von kürzester Zeit, ich weiss nicht mehr wie viel, aber etwa 150'000 Leute gehabt in der Schweiz, die sich auf dieser Facebook-Gruppe angemeldet haben. Die Leute haben nachher, glaube ich, auch versucht, eine Volksinitiative zu lancieren. Dort haben sie dann aber nicht die nötige Anzahl Unterschriften zusammenbekommen. Jetzt, wenn man das Ganze mit E-Collecting, wenn man das jetzt dort gerade hätte können, über Facebook sagen, jawohl, finde ich gut, und dann gerade noch können die Unterschrift an die Bundeskanzlei schicken, dann hätten wir jetzt schon darüber abgestimmt, oder? Das ist aber einfach vielleicht, braucht es dann nochmal ein bisschen einen Denkprozess und andere Organisationen, oder wie zum Beispiel eine NGO, die sich für Raseropfer einsetzt, die hat dann gar keine Zeit gehabt, um sich in den Meinungsbildungsprozess einzugeben, oder? Also, die haben gar nicht können sagen, ja, aber hey, wenn ihr Tempolimit neu auf 140 macht, dann haben wir pro Jahr 100 Opfer mehr im Straßenverkehr, oder? Und das ist wie etwas, wo dann nie fehlt, auch in dem Meinungsbildungsprozess. Der findet dann nie nicht statt. Und das ist etwas, wo man muss anschauen, oder? Also gibt es dann viel mehr, muss man dann die Quoren anschauen, also Quoren von der Unterschriftensammlung, wenn es so viel einfacher ist, digital zu sammeln. Und da bin ich einfach immer ein bisschen vorsichtig, um einfach unsere Volksrechte viel schnell über den Haufen zu führen. Lieber Pilotprojekte schauen, dass man einmal Erfahrungen sammeln kann mit dem E-Collecting. Erfahrungen, die für die Schweiz gelten. Im Ausland haben wir schon Erfahrungen, die genau zeigen, dass es eben in die Richtung geht, dass man viel schneller Unterschriften sammeln kann. Und dann nachher schauen wir das anschauen, die Zahlen, und diskutieren miteinander, wie wir unsere Volksrechte digitaler machen.
Diskutieren ist ein gutes Stichwort. Was würden Sie gerne mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern vom Podium diskutieren?
Ja, ich würde sehr gerne erfahren, jetzt gerade von der Seite von der Praxis, von der Frau Meier-Kobler, ja, wie sie jetzt das sieht, oder was haben Sie in Bassersdorf gemacht? Wie haben Sie die Leute erreicht? Wie würden Sie ganz praktisch so eine digitale Gemeindeversammlung organisieren? mit all diesen Praxisproblemen und Herausforderungen, was es dann gibt. Oder? Und wie würden Sie das, die Sache mit dem Meinungsbildungsprozess, wie würden Sie das dann umsetzen? Das würde mich interessieren. Und der zweite Punkt, der philosophische Aspekt quasi von der Digitalisierung, von der Demokratie, das ist etwas, was ich sehr gerne mit dem Matthias Daum würde anschauen. Oder wie würde er das wahrnehmen? Kommt dann das zu kurz? Der Meinungsbildungsprozess, was machen wir dort? Und ein anderer Aspekt, wo wir noch nicht angesprochen haben, ist die Frage mit dem Schaffen von Öffentlichkeit, wo ja eins der ganz wichtigen Themen ist in einer Demokratie. Demokratie braucht einen gemeinsamen Raum, eine gemeinsame Öffentlichkeit, wo die verschiedenen Positionen können aufeinander auftatschen, damit man eben auch sieht, was dann der andere denkt. Und das haben wir ja jetzt ein bisschen mit der Digitalisierung so, dass es immer mehr Blasen gibt. Die Leute reden eher mit Gleichgesinnten und es gibt gar nicht mehr so einen gemeinsamen öffentlichen Raum, sondern x kleine Tausende von kleinen öffentlichen Räumen, wo die Leute ähnlich denken. Und dann verknüpft man fast, wenn man mit jemand anderem diskutiert, der eine andere Meinung hat. Und das würde mich interessieren von Matthias Daum. Wie nimmt er die Herausforderung von der Digitalisierung wahr und was kann man dagegen machen?
Super. Also vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke euch.
Bleibt nichts anderes übrig als viel Gesundheit zu wünschen und einen schönen Tag von unserer Seite. Und wir sehen uns voraussichtlich am 26. Januar.
Danke vielmals, Herr Gredig.